aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ciao Martin.
Hoi Fabio, schön, dass ich dich höre. Wir haben da ein neues WLAN und irgendwie hat das zwischendurch ein bisschen Spinner. Also schon jetzt mal sorry, falls es dann irgendwann mal eine Verzögerung gibt. Aber ich hoffe, so wenig wie möglich. Und sonst muss ich dann da mit unseren Informatikern mal schauen, glaube ich.
Also Beschwerden, wenn die Tonaufnahme nicht genug, Qualität nicht gut genug ist, martin.probst@chmedia.ch. Viel Spaß. Ich hoffe, du kommst keine Mails rüber. Nein, gut. Aber hey, was wir diese Woche, was wir jetzt in dieser Folge haben, wir reden natürlich nicht über Internet, sondern ich habe, wo wir einen Termin abgemacht haben für den Podcast, festgestellt, dass du schon wieder auf Sölden gehst. Und das ist für mich immer so das Zeichen, der Sommer ist definitiv vorbei und die Hoffnung auf warme Herbsttage auch. Wenn du Richtung Sölden gehst und Richtung Skirennen, wo du darüber berichtest, dann ist der Winter näher.
Ja, fühlt sich für mich auch immer so an, wobei der, der heute bei uns Besuch ist, würde das vielleicht anders sagen, weil er spielt auf Eis und das doch schon relativ lang. Von dem her, für andere hat die kalte Jahreszeit, wenn man sie so nennen, schon einiges früher angefangen. Aber trotz allem, es ist schon jedes Mal ein bisschen komisch, das erste Mal dort in Schnee stehen. Aber man gewöhnt sich daran.
Sehr gut, du hast es angesprochen, unser heutiger Gast ist auf Eis. Wir haben heute das Thema Eishockey, obwohl der Aargau definitiv keine Eishockey-Hochburg ist. Aber wir haben mit dem Robin Grossmann einen sehr erfahrenen und erfolgreichen Eishockey-Spieler aus dem Aargau. Und der Grund, warum er heute da ist, ist, dass er vor wenigen Tagen sein 1000. Spiel in der Nationalliga anbestritten hat. Das heisst, 1000 Match in der höchsten Schweizer Spielklasse in 20 Jahren, wo er als Profi unterwegs ist. Und wir haben gefunden, das ist mehr als genug Leistungsrenommee, um bei uns im Podcast vorbeizukommen und uns ein bisschen erzählen, was er alles erlebt hat, über was er gestolpert ist in seiner Karriere, was er alles schon gemacht hat. Und freut uns mega fest, dass er da ist. Er ist 38, kommt aus Dintiken, ist Verteidiger und spielt aktuell bei Biel. Und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Robin Grossmann.
Ja, danke mal für die Einladung. Hoi Fabio, hoi Martin.
Hey, jetzt der Anlass, warum wir mit dich im Podcast haben heute, ist, du hast das 1000. Spiel in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga absolviert. Und da muss ich natürlich am Anfang fragen, hey, was bedeutet dir das? Weil von außen klingt das schon noch einmal sehr, sehr grosser Meilenstein, den du hier erreicht hast.
Ja, es ist sicher eine sehr schöne Zahl. Aber es ist halt so, ich bin immer noch mitten der Saison, mitten der Karriere. So, ja, es war mega schön, sind meine Kinder und meine Familie dabei gewesen. Also beim 1000. Spiel nicht selber, aber nach dem Heimspiel gegen Ottawa. Das ist sicher etwas, was mega schön war. Aber so das Ganze zu verarbeiten, habe ich irgendwie auch gar keine Zeit momentan. Weil wir haben so viele Spiele, wir spielen dreimal pro Woche. Und ich glaube, ich kann dann hoffentlich am Ende von meiner Karriere zurückschauen und sagen, mal, das ist sicher ein Meilenstein gewesen. Aber jetzt während der Saison ist es relativ schwierig zum fassen, ehrlich gesagt.
Wie hat sich das 1000. Spiel angefühlt? Ist das einfach ein Spiel wie jedes andere gewesen? Oder hast du gleich irgendwie so vom Gefühl her irgendwie gemerkt, mal, es ist glaube ich gleich irgendwo durch ein bisschen spezielles Spiel?
Ja, alle Teamkollegen haben 77 Franken aufgehängt. Also für den Sieg, das machen wir so im Eishockey, dass wir gegen den Ex-Club vor allem Geld aufhängt für den Sieg und dann tun wir das noch in die Mannschaftskasse einzahlen. Und an dem Spiel in Rapperswil haben einfach alle 77 Franken, weil das meine Rückennummer, haben sie aufgehängt. Aber sonst, vielleicht mal eine Kamera mehr einlaufen auf dich zeigt. Aber sonst ist es eigentlich für mich ein Spiel wie das andere gewesen. Ich glaube, das Spiel eben gegen Oshawa, wo dann meine Kinder am Anfang des Matches noch auf dem Eis waren und wo ich geehrt worden bin, das ist sicher etwas gewesen, wo mich dann mehr berührt hat. Einfach weil es halt meine Kinder sind und das ist dann schon etwas Spezielleres gewesen.
Ist es einem dann gleich bewusst, dass man dann ja schon so lange dabei ist? Also, eben, es ist dann so eine Zahl, die einem das nochmal vor Augen führt, oder? Es sind dann, keine Ahnung, 20 Jahre, wo du Eishockey spielst, auf höchstem Niveau. Ist das dann gleich nochmal, oder ist denn das, was du vorher gesagt hast, mich hat gar keine Zeit mit dem Saisonalltag rein?
Ja, ich glaube, dass ich lange dabei bin, ist mir bewusst wurde, wo wir 15-Jährigen im Kader hatten. Und ich gemerkt dann, dass der 22 Jahre jünger ist. Also ich könnte gut im Simbabwe sein. Das ist, ich glaube, die Karriere, wenn ich jetzt, also, ich zum Glück noch nicht fertig, kann hoffentlich noch ein paar Jahre spielen. Aber wenn man so ein bisschen zurückschaut, ist schon so. Also, ich weiß es noch, als ich als 16-, 17-Jähriger zu Kloten in die Garderobe gekommen bin und der Jüngste war und irgendwie Martin Rufener, ein André Rufener, Entschuldigung, ein Marcel Jenny in der Garderobe sitzen und du bist der Junge mit dem Gitter und der macht es eigentlich Snap und jetzt bin ich der Älteste in der Garderobe. Also es ist extrem schnell vorbeigegangen, die 21 Jahre jetzt, die 21. Saison, wenn ich Profi bin. Und auf der einen Seite, ja, weiß man, dass man alt ist, aber irgendwie fühle ich mich auch noch gut und fühle mich jung und fühle, ja, ich bin doch 38 im Hockey, ist das alt, aber ich glaube, sonst im Leben ist es immer noch sehr jung und darum, ja, es ist so ein bisschen schwierig, zum das einschätzen, ja.
Wenn du jetzt von diesen 15-Jährigen erzählst, hast du das Gefühl, die gehen ähnlich an dich ran, wie du damals an die älteren Spieler. Also merkst du selber, dass du jetzt die Rolle hast, die damals andere für dich haben, vor vielen, vielen Jahren?
Also ich glaube, es ist eine ganz andere Generation natürlich. Ich glaube, das ist nicht nur im Sport so. Ich glaube, das ist im Berufsalltag sonst allgemein auch so. Es hat sich schon ein bisschen geändert. Also, als ich 15, 16 war, ist der Respekt gegenüber Trainer, ältere Mitspieler natürlich schon noch mal viel, viel höher gewesen. Ist halt früher im Sport halt auch eher militärisch zu und her gegangen. Also wenn der Trainer etwas gesagt hat, haben wir zugelassen und nicht noch irgendwie seine Meinung dazu gegeben. Und heutzutage ist ja das viel, viel offener. Also wo man als Führungsperson auch ja, ein bisschen das Gespür haben für die Generation. Sie haben halt immer sehr viele Fragen und ich glaube, das hat sich auch geändert im Verhältnis der Spieler miteinander. Oder? Früher bist du in die Garderobe reingekommen, bist ruhig gewesen, bist ein Müsli gewesen, hast ja kein Ton gesagt. Und das ist heutzutage schon ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist ja, der Lauf von der Zeit, von der Generationen, von der Entwicklung von der Gesellschaft. Es hat sicher beide seine positive und seine negative Seiten.
Hey, wenn wir da gerade schon ein bisschen am Vergleichen sind von Anfang und jetzt, ich kann das zwar eigentlich erst ganz am Schluss machen, aber das spielt absolut keine Rolle, wir können da ein bisschen switchen von der Reihenfolge. Hey, vielleicht auch nochmal, du kannst das ja auch beurteilen, wo du als Junger dazugekommen bist, zu jetzt, weißt du, was sind so die grössten Veränderungen, wo du jetzt würdest feststellen, du hast immer in der Schweiz gespielt, du hast die Liga jedes Jahr gesehen. Was sind die grössten Unterschiede, wenn du jetzt deine erste Saison mit der jetzigen Saison vergleichst, wie Schweizer Eishockey so ist?
Tag und Nacht. Also, ist noch schwierig, wenn du selber spielst, fällt es dir nicht so auf. Aber ich habe vor kurzem ist auf dem SRF wieder mal Spiel, siebtes Spiel, Davos gegen Kloten, 2009 war das, gelaufen. Und dann habe ich das geschaut und so gedacht, das ist eine andere Sportart, die wir dort gespielt haben. Also, es ist so viel langsamer, so. Ist natürlich eben, wir sind mit Davos mit 21 Spielen Meister geworden, haben dreimal über sieben Spiele die Playoffs gehabt, das war extrem anstrengend gewesen. Und das siebte Spiel war dann auch nicht mehr, natürlich von unserer Seite auf sehr, sehr hohem Niveau gewesen. Aber trotzdem, der Sport hat sich so extrem gewandelt. Es ist viel athletischer geworden, viel schneller, die Spieler sind viel besser ausgebildet. Und die sechs Ausländer, die wir jetzt in der Schweiz dürfen haben oder können haben, haben natürlich auch einen riesen Push geben, weil das, wenn Russland der Krieg ist, sind eigentlich die besten Spieler, die nicht in Amerika spielen jetzt in der Schweiz. Und das merkt man schon. Das ist natürlich ein extremer Push, wo die Topspieler auch für die Schweizer Eishockey gebracht haben. Ja.
Wenn du sagst, alles ist so viel schneller geworden, intensiver geworden und gleichzeitig wird man älter mit jedem Jahr. Du hast zwar vorher gesagt, fühlst dich noch topfit. Aber gleich, das ist ja dann so wie zwei Kurven, die in eine verschiedene Richtung laufen. Hast du das auch gemerkt, dass das irgendwann kommt oder ist das überhaupt kein Thema?
Ich habe das Glück, dass ich zum Glück relativ gut Schlittschuh fahren kann. Ich habe das damals noch zu Wolle in der Eiskunstlaufschule habe ich das gelernt. Und das kommt mir, glaube ich, heutzutage sicher auch zu gut, dass ich mich sehr gut bewegen kann auf dem Eis. Und darum ist für mich das Tempo eigentlich bis jetzt noch nie ein Problem gewesen. Aber ja, klar, ich glaube, man sieht es vor allem, wenn neue Ausländer in die Schweiz kommen, wo Schlittschuhläufer nicht so gut sind, die haben extrem Mühe, um mit dieser Liga mitzuhaben, weil es halt wirklich eine Liga ist, wo es up and down ist, also sehr viel Transition-Spiel, das heisst hin und her. Wenn man es mit Schweden vergleicht, ist es viel mehr taktisch, viel defensiver. Und wenn da in der Schweiz als Ausländer, wo doch halt meistens eine Rolle hat, wo muss Goal schiessen, muss punkten, und dann auf den Schlittschuh nicht gut genug bist, dann hast du Mühe. Und das merkt man schon. Aber ich habe ja, das Gefühl, ich kann noch gut mithaben.
Das finde ich spannend. Hast du also ganz klassische Ausbildung gemacht im Schleifschuhfahren zuerst einmal, vor dem Hockey? Also hast du zuerst gelernt Schleifschuhfahren irgendwie? Oder ist das Teil von der Ausbildung dort im HC Freiamt, glaube
ich? HC Freiamt, genau, im schönen Aargau, ist das eigentlich wie Teil von der Ausbildung gewesen. Also du hast einmal pro Woche vor dem Eishockey-Training haben wir alle zusammen müssen zu der Marianne Mutzner, hat die damals geheissen. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Ich hoffe es. Sind wir zu ihr, das war eine ältere Dame, sind wir mit ihr, haben wir Eiskunstlaufübungen gemacht, ja, so die klassischen Skantenspiele auf den Schlittschuhen. Und ich glaube, das ist etwas, wo uns allen dort mal extrem viel gebracht hat. Und ich glaube, wir sind alle sehr gute Schlittschuhläufer gewesen, die dort, Simon Fischer, Janik Fischer, sind auch noch zwei aus dem Aargau, wo von Wola gekommen sind. Und ich glaube, das hat uns allen sehr, sehr geholfen, auch im Verlauf der Karriere.
Wenn wir gerade bei Anfang sind, sag doch schnell, wie bist du überhaupt beim Eishockey gelandet? Weil eben, der Aargau ist jetzt nicht bekannt als Eishockey-Hochburg, aber unsere besten zwei Teams spielen irgendwo Mittelfeld, Erstliga, wenn es läuft. Also das ist jetzt nicht so, dass du gerade vor der Haustür irgendwie einen Verein hast, wo du gewusst hast, hey, das ist das, ich will Deko spielen. Also wie bist du beim Eishockey gelandet?
Ich hatte einen Helm-Tick als Kind. Ich hatte immer einen Helm angehabt, sei es American Football-Helm, Velo-Helm, Töff-Helm. Als verschiedene Arten von Helmen. Und das Wolle war ja die Eisbahn offen, als ich klein war. Und dann sind wir mit meinen Eltern dort vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar schon Velo fahren konnte oder ob ich vorher im Sitzli war. Und dann waren natürlich dort die Kinder am Trainieren und die hatten einen Helm. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte das auch gerne mal ausprobieren. Ja, und jetzt habe ich immer noch einen Helm.
Sehr gut. Hey, wie ist das nachher gewesen? Du hast jetzt gerade erzählt, das ist wie du angefangen hast. Bist du dort lang gewesen oder hast du relativ schnell müssen wechseln oder dürfen wechseln aufgrund von deinem Talent, dass du dann den ersten Anlieferant, dann glaube ich, Kloten Flyers gewesen, wenn ich das richtig nachher geschaut habe. Kannst du vielleicht nochmal sagen, weißt, wie ist das auch in der Start gewesen und wie bist du letztendlich nachher in Kloten gelandet?
Also ich habe mit 4 habe ich angefangen wollen und dann bin ich eigentlich bis 12. Das heisst, Mosquito dazu mal, das ist jetzt U12. Bin ich in Wolle gsi und dann ist auch so ein bisschen die Frage gsi, ja, wie weiter, aber noch ist schon die Stufe, was so ein bisschen, ja, von der Trainer her schon wichtig ist, man gut wieder, ja, ein bisschen etwas hat und das ist in Wolle dann halt einfach nicht so der Fall gsi und sie sind einfach ein bisschen zurückhaltend gsi mit in der höchsten Liga spielen, also man hat dort wirklich eine Mannschaft gehabt dazu, zum sagen, wir könnten im Top spielen, ist es dazu mal gsi. Und sie haben dann auch gesagt, das wollen wir nicht, weil nachher ohne dran halt nicht mehr so viel nachkommen ist. Und dann sind wir eigentlich relativ viele Spieler gewesen aus diesen zwei Jahrgängen, 87, 88, die entweder auf Zug sind, auf Olten oder auf Kloten. Wir sind, glaube ich, auf Kloten sind, glaube ich, sogar 5 Spieler gewesen aus dem Aargau. Wir haben so eine Fahrgemeinschaft können bilden. Und dann haben wir ein Probetraining können gehen dort und sind dann aufgenommen worden. Ja, und dann hat es in der Speiseroutenlauf angefangen, halt eben im Aargau in die Schule, direkt nach der Schule heimstressen mit dem Velo auf Kloten fahren, durch den Barek, durch den Gubrist. Hat auch Tage gegeben, da sind wir 2 Stunden im Stau gestanden, ohne Training. Und ja, da bin ich so in Kloten gewesen, habe dann von Stürmer auf Verteidiger gewechselt. Und dann hat sich so, ja, das eine oder das andere ergeben, bei den Novize-Elite, da haben wir auch eine sehr gute Mannschaft gehabt, sind wir Schweizer Meister geworden, sind haben wirklich sehr, sehr viele gute Spieler gehabt. Und dann habe ich 2006, also ich habe 2004 die Lehre angefangen in Zürich und das KV und dann habe ich 2005 habe ich das erste Mal mit der Nationalmannschaft trainieren, so ein bisschen das Kader aufgenommen worden Und dann habe ich 2006 habe ich dann meinen ersten so ein bisschen Profivertrag eigentlich unterschrieben.
Du hast jetzt gleich vorne weggenommen, was ich auch fragen wollte. Das ist lange Zeit parallel, dass man so laufen. Da bist du nicht irgendwo in einer Sportschule gewesen, sondern du bist ganz normal im Aargau in der Schule und einfach nebenbei ist der Weg quasi zum Eishockey-Profi gelaufen, auch neben der Lehre, später und so weiter.
Ja, genau. Es war 2004, 2005 gewesen, da hat es noch nicht so viele Sportschulen gegeben. Es hat das Gym in Davos gegeben, haben wir uns auch, das war sicher auch ein Thema gewesen mal. Dann hat es Boise in Bern gegeben, plus Minerva und Sportschule Zürich. Das sind eigentlich die drei Varianten, die du gehabt hast, dazumal. Sportlehre und so hat es alles noch nicht gegeben. Und vorher bin ich ganz normal in der Schule. Halt, wenn ich amigs irgendwie 10 Zug hatte, U15, U16, U17 oder so, habe ich amigs frei nehmen und dann etwas verpasst in der Schule. Aber da sind sie zum Glück relativ kulant gewesen. Und dann in der Lehre war es eigentlich genau das Gleiche gewesen. Dort habe ich die Lehre angefangen wie der SBB. Am ersten Jahr ganz normal 100% gearbeitet plus Schule. Und dann am zweiten Lehrjahr, weil ich dann im Kader gewesen bin von der Nazi A, habe ich nur noch 50% dürfen arbeiten. Habe ich morgen können mit der Nazi A ins Training, bin dann arbeiten und am Abend dann noch mit den Junioren ins Training. Und bei der Schultag bin ich halt einfach nicht das Training. Aber so ist das eigentlich so. Mit diesen drei Jahren KV-Lehre ist das sehr gut aneinander vorbeigegangen. Ich habe das Glück, dass ich relativ schnell und einfach gelernt habe. Ich habe nicht grossen Aufwand gehabt. Und darum habe ich das eigentlich sehr gut können parallel machen.
Was hat dir den Finger reingenommen? Ich meine, es gibt auch einen angenehmeren Weg, um einen Helm zu tragen. Also allein den Helm anhaben, ist ja wahrscheinlich nicht das gewesen, wo die das alles auf sich lassen hat. Nein, was hat dich fasziniert? Was fasziniert dich vielleicht heute noch an diesem Sport?
Ja, ich glaube, es ist ein extrem komplexer Sport. Also, blöd gesagt, Fußball spielen kann jeder, klar. Es ist nicht einfach zum Profi werden, aber Hockey spielen, wo man doch, man muss können Schlittschuh fahren, muss können koordinativ gut sein mit dem Stock und dem Böck. Es ist ein Kampfsport, blöd gesagt, das ist ein sehr intensiver Sport. Du hast eigentlich wie alles drin und das Team ist auch sehr wichtig. Also du kannst als Einzelspieler kannst du bis zu einem gewissen Niveau kannst du sehr viel erreichen, aber irgendwann ist dann fertig. Also du brauchst Mitspieler, du brauchst ein Team zum erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist, ja, ich bin ein Teamplayer. Und ich glaube, das ist das auch etwas, wo mich sehr fasziniert und immer noch fasziniert. Weil, ja, wenn man sieht, muss 25 Personen sein, um am Schluss, wo alle am gleichen Strick ziehen, um am Schluss erfolgreich sein. Und das ist sicher etwas, was mich sehr fasziniert, ja.
Du hast es gerade gesagt, es ist ein sehr körperbetonter Sport, dass man auf die 1000 Spiele kommt, zeigt gleichzeitig, du hast sehr viel von deiner Karriere auch wirklich können spielen. Korrigiere mich nicht, wahnsinnig viel gröbere Verletzungen gehabt. Kann man das steuern? Ist das Glückssache, dass du so durchgekommen bist? Wie ist das gelaufen?
Ja, ich glaube, etwas ist sicher Gen, wo man mitbekommt. Also ich glaube, ich habe sehr viele auch andere Sportler gesehen, die extrem gut trainiert, Ausbildung sind alles, also wirklich praktisch kein Fett, nichts, aber immer irgendwie etwas gehabt haben. Ich glaube, es ist auf die einen Seite Glück, auf die andere Seite eben Gen, plus mal der Load muss man schon auch gut können variieren. Also ich glaube, manchmal ist es auch weniger mehr und es haben mich viele immer ausgelacht, ja, du bist vielleicht ein bisschen im Faulen oder aber ich habe ich bin 6 Jahre in Davos gewesen und wir haben dort trainiert wie die Gestörten. Also es war extrem gewesen. Und ich glaube, wenn du das wie durchgestanden hast, das Training, dann hast du auch so ein bisschen die Robustheit wie mitbekommen. Ob es das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, das Training. Aber ich glaube, die es dort das wie überstanden haben, mein Ambühl, es gibt andere Beispiele, die viel verletzt waren, aber Mark Wieser hat 1000 Spiele gemacht, Dario Bögler hat 1000 Spiele gemacht. Es sind viele von denen, die dort oben waren, die das Training durchgestanden haben, haben eine sehr gute und lange Karriere gehabt. Und dann halt, je länger Und je älter du wirst, musst du die Balance immer wie besser finden. Ich glaube, Erholung wird im Alter umso wichtiger, weil ja, wir werden alle älter und wir spüren das, glaube ich, alle, dass es dann einfach mehr Zeit braucht. Und das ist sicher sehr wichtig. Und ja, ich glaube, Schlittschuhfahren hat mir auch geholfen, dass ich halt ja, nicht jeden Check reingelaufen bin, sondern manchmal auch mal ausweichen oder einem davonfahren. Genau.
Ich würde bei Davos sehr gerne einhängen, weil das war deine zweite Station gewesen, dann eigentlich nachher, nach Kloten bist du auf Davos. Du bist 6 Jahre gewesen, wenn ich richtig nachgeschaut habe, hat es 2 Schweizer Meistertitel gegeben, plus ein Spengler-Cup-Sieg, also sehr erfolgreich, wenn man so Statistik und so anschaut. Sagst du, wie hast du die Zeit in Davos erlebt? Du hast vorhin gerade schon angesprochen, so ein bisschen trainingsmäßig in dem Fall prägend, aber was gibt es vielleicht sonst noch von deiner Davos-Station zu erzählen, wo du so ein bisschen rückblickend rausheben?
Ja, ich glaube, die Station, wo mich zu dem Spieler gemacht hat, wo ich dann schlussendlich so ein bisschen geworden bin. Ich glaube, Arno, Del Curto und ich haben so ein bisschen eine Hassliebe gehabt. Er hat mich extrem gepusht, also wirklich jeden Tag. Er hat jeden Tag den Finger drauf gehabt in diesen 6 Jahren. Ich glaube, kein Tag, wo er nicht gekommen ist. Aber ich glaube, ich habe das zu dieser Zeit in meiner Karriere gebraucht. Ich bin ein junger, mehr oder weniger talentierter Spieler gewesen, mit ein bisschen Flausen im Kopf, immer vielleicht noch mal das letzte Wort noch mal gesagt und ja, aber. Und ich glaube, Arne und ich haben uns dort extrem gefunden. Er hat einen gebraucht, den er können, ein bisschen dran nehmen konnte. Und ja, ich habe das gebraucht und darum ist das, glaube wirklich ein guter Match gewesen. Und ja, ich habe von einigen der besten Spieler, die je auf Schweizerisch gespielt haben, sehr viel können lernen, auch was so ein Mannschaftsgefühl, was Winnermentalität ausmacht, all diese Sachen habe ich in diesen 6 Jahren lernen und ich bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte.
Du hast jetzt gerade ein bisschen angesprochen, mit Marn und dir sind wahrscheinlich zwei Charakterköpfe aufeinander getroffen. Du hast gesagt, es ist ein Hassliebe geworden. Habt ihr das irgendwie auch noch bewusst arrangieren oder hat sich das dann einfach eingespielt, dass wir gegenseitig gemerkt haben, ihr braucht einander?
Ich glaube, das hat sich automatisch eingespielt. Also, der Arno ist einer, wo Menschen extrem gut kann einschätzen kann. Er weiß, darum ist er auch 23 Jahre in Davos und sehr erfolgreich. Er hat die Führungsqualität, zum wissen, mit welchem Typ Mensch oder Charakter er wie muss umgehen. Und ich glaube, das macht auch heutzutage Führungspersonen aus, zum wissen, wie die verschiedenen Leute oder die verschiedenen 25 Charaktere der Mannschaft, ist jeder anders. Aber er hat genau das Gespür gehabt, zum wissen, wer mit wem, wie mit wem umgehen. Und ja, darum hat das auch so gut funktioniert. Und ja, bei mir ist das nicht anders gewesen.
Du hast ja einige Trainer erlebt in Lang, aber nicht nur. Wie wichtig ist denn der Trainer für die eigene Entwicklung, aber auch für die Entwicklung vom Team?
Ich glaube, extrem wichtig. Also, wie ich schon gesagt habe, er ist eine Führungsperson. Ein Trainer muss aus meiner Sicht die Fähigkeit haben, ich meine, alle von diesen 25 erreichst du eh nie. Das ist unmöglich. Ich glaube, das schafft keiner. Aber damit du erfolgreich bist mit der Mannschaft und als Trainer, musst du einfach 80% von der Mannschaft musst du können so pushen, dass sie 100% ist immer ein schwieriges Wort, finde ich. 100% ist immer schwierig zu sagen, was ist 100%. Aber dass wirklich eure Leistungsgrenzen angehen und ihr das Potenzial voll ausschöpfen könnt. Und ich glaube, das können aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Trainer. Also es gibt wenige, die die Fähigkeit haben, zum wirklich das Maximum aus der Mehrheit von der Mannschaft rauszuholen. Und ja, die es können, die sind erfolgreich.
Du hast eigentlich nach 6 Jahren Davos, hat es einen Wechsel gegeben? Hat sich einfach dort die Kombination zwischen dir und Manuel Curto irgendwo ein bisschen abgenützt und du hast etwas Neues gebraucht? Oder wie hat sich das ergeben, dass du nachher, obwohl es ja jetzt, wenn man die Resultate und alles anschaut, sehr erfolgreich war, nachher zu Zug gewechselt hast?
Ja, genau, es war schon ein bisschen so. Eben, er war wirklich jeden Tag halt dran. Und irgendwann hat es mir dann mal den Deckel geklopft. Wir sind dann aneinander geraten. Und das ist dann für beide schwierig gewesen. Also für ihn, glaube ich, noch schwieriger als für mich. Ich konnte das eigentlich relativ gut abhaken, das Thema. Ich habe mich dann entschuldigt und es war für mich eigentlich gegessen gewesen, aber recht lange noch in dem zu genagen gehabt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube, für uns beide besser oder für alle besser, wenn wir da die Rente weggehen. Und ich habe es sehr geschätzt in Davos, ich bin sehr gerne in Davos gewesen. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, es ist wieder ein Zeitpunkt da, um wieder etwas Neues anzugehen. Und darum bin ich dann auf den Zug gewechselt.
Du hast gesagt, es hat geklopft und er hat noch lange den Rat zu beißen gehabt. Also hat es richtig eskaliert, hat er euch fast auf den Nägel gegeben. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, auf den Nägel gegeben haben wir uns nicht. Das ist, wir haben ein schlechtes Spiel gehabt am Vortag und dann haben wir müssen so Laufübungen machen hin und her und relativ intensiv gewesen. Und er ist dann halt immer so ein bisschen um mich herumgekreist und hat mir zwei, drei Sachen gesagt. Wir müssen es da nicht weiter erörtern. Und irgendwann nach dem 20. Mal hin und her fahren, mit keinem Sauerstoff mehr im Hirn und nichts mehr, habe ich gesagt, er sei ein Mongo und er wüsste sowieso alles besser und soll sich einen anderen Double suchen, wenn er zusammenschiessen kann. Und habe meinen Stock irgendwie 15 Teile geschlagen und begangen. Und nachher hat er mich hinten angerufen und gesagt, ja, eben, ich habe ja gesagt, du kannst nicht beißen und bla bla bla. Einfach. Und so. Und dann ist er reingekommen und hat gesagt, Nachmittag auf Seis. Und dann musste ich das Gleiche nochmal machen mit ihm alleine. Und dann haben wir am nächsten Tag einen Match gehabt. Dann bin ich aber vor dem Match zu ihm reingegangen ins Büro und haben gesagt, ja, es tut mir leid, was das vorgefallen ist und so und so. Und dann war es eigentlich gut gewesen. Aber ja, er hat das dann schon so ein bisschen als rechten Angriff empfunden und darum ist dann nachher so gewesen, wie es war.
Du hast gerne schon beschrieben, dass es sehr intensiv war in Davos, was Trainings und alles rundum angeht. Wenn du das vergleichst, nachher deine erste Station war Zug, ist es dort vergleichbar gewesen, oder ist es dort ganz ein ganz anderes Klima gewesen, oder wie hast du so ein bisschen die Zeit in Zug bei dir präsent?
Es ist natürlich ganz anders gewesen. Ich meine, Davos ist trotzdem mal, wo Serienmeister worden sind, so die erste Mannschaft gewesen, wo so extrem hart trainiert hat. Also das ist auch vor allem im Sommer sehr viel Krafttraining plus dann mit dem Mountainbike kann man noch auf ein paar Sender oder sonst auf die Berge rauf, was dort alles hat. Und Zug hat dann nachher so ein bisschen angefangen, so ein bisschen die Vorstufe vom OIM gewesen, was sie jetzt haben, von dem Zentrum. Und sie hatten auch einen anderen Approach gehabt, halt mit dem Sommertraining, von wie sie das gestaltet. Und das ist jetzt anders gewesen. Das ist auch etwas Neues, aber ich glaube, das ist auch in so einer langen Karriere ist es auch wichtig, dass immer wieder so ein bisschen andere Schwerpunkte setzt. Vor allem im Sommer. Wenn immer eben, gar nicht 20 Jahre im gleichen Club bist und immer den gleichen Konditrainer hast, dann ist es irgendwie so ein bisschen monoton. Und das habe ich schon auch noch spannend gefunden, jetzt in den verschiedenen Stationen, die ich hatte. So ein ganz anderer Approach auch zum Sommertraining. Auf dem Eis ist natürlich ganz etwas anderes gewesen. Wir hatten dort Harold Kreis als Trainer. Er ist eher ein Players Coach, das heisst, er hat mehr so ein bisschen auf die Spieler Rücksicht genommen, hat mehr so ein bisschen ältere Spieler haben mich gefragt, wie sie sich gefühlt haben und hat dann so das Training eigentlich angepasst. Also ist natürlich nichts zu vergleichen gewesen mit der Intensität vom Training in Davos. Aber ich habe die 4 Jahre im Zug eigentlich auch sehr, sehr in guter Erinnerung.
Ist das ein bisschen näher von Heim gekommen? Der Zug ist recht näher beim Freiamt. Hat auch Freiamt ein Publikum? Dein Weg hat im Freiamt angefangen. Ist das speziell gewesen? Sind da plötzlich noch viele andere Leute gekommen, ein Match schauen, als vielleicht in Davos oben?
Ja, natürlich. In Davos ist natürlich schon auch sehr attraktiv, zum ein Match schauen, wenn du noch mit Skifahren verbinden und all so Sachen. Aber ich bin natürlich mit 12 weg aus dem Freiamt, also so meine Schulkollegen sind eigentlich, die haben natürlich ein ganz anderes Leben geführt wie ich, dazumal. Und meine engen Freunde sind eigentlich schon mehr aus der Region Zürich, so ein bisschen daher, also sie sind eigentlich immer noch in Zürich verstreut. Und das war sicher ein Punkt gewesen, um wieder zurück runterzukommen. Meine Frau kommt aus Kloten. Und darum ja, ist es für sie sicher auch, oder für uns als gemeinsame Entscheidung, ist es gewesen, ja, wieder ein bisschen die Nähe, ja, zu den Familien, Freunden. Und ja, Zug hat ein interessantes Projekt gehabt, dort zumal. Eben, die haben wieder an die Spitze kommen. Und darum habe ich mich dort zumal für Zug entschieden. Ja.
Jetzt im Eishockey eigentlich auch so No-Go-Wechsel, wo man nicht darf, nicht Set machen innerhalb von der gleichen Liga, oder ist das entspannter, als man es vielleicht im Fußball teilweise kennt?
Ja, von Kloten auf Zürich ist schon auch nicht gerade kommt auch nicht gut an, aber es ist natürlich nie so extrem, wie jetzt eben, wenn du vom FCZ, also von GC zum FCZ würdest wechseln. Ambri-Lugano ist sicher auch so eine Rivalität. Lausanne-Genf jetzt auch wieder, wo Lausanne wieder aufgestiegen ist, hat es ja auch jetzt den Vorfall gegeben, wo ein von Lausanne auf Genf gewechselt ist und die Hardcore-Fans eine gute Spruchbank gemacht haben, die ein bisschen unter der Gürtellinie war. Es geht schon, aber ist jetzt, ja, medial ist das nicht so extrem wie im Fußball.
Hast du dich immer gut willkommen gefühlt quasi bei deinen Wechseln, egal woher das dich dann verschlagen hat?
Ja, eigentlich schon, sehr, ja. Also eben von Kloten auf Davos ist, ja klar, ist, als ich von Davos auf Zug bin, hast du schon mal einen dummen Spruch von den Davoser Fans gehört und so, aber ich glaube, das gehört dazu und das sind, ja, das meine, als Fan bist du für ein Mannschaftsleben lang, meistens, wenn du ein richtiger Fan bist und darum, ja, ist das verständlich, dass da manchmal Fans ein bisschen anderer Meinung sind.
Nachher hast du ja auch ein bisschen wilde Zeiten erlebt, glaube ich. Bist zu Lausanne und hast, glaube ich, selber mal gesagt, dass es ein bisschen Mafia-Style alles war. Kannst du das ein bisschen ausführen? Oder was war denn das, was das ausgemacht hat?
Also, eben, ich wollte nicht sagen, dass die Jahre in Lausanne mega schlecht waren. Ich glaube, die ersten zwei Jahre waren extrem schön gewesen. Ich glaube, eben, unser erstes Kind ist noch in Zug geboren. Wir sind nachher gerade auf Lausanne gezogen. Und der jüngere Sohn ist in Lausanne geboren und wir hatten dort eine extrem, extrem schöne Zeit gehabt. Die ersten zwei Jahre wirklich mega coole Mannschaft, mega coole Fans, die Region extrem schön und wir haben wirklich, also nachher ist Corona gekommen, klar, ist nicht so eine schöne Zeit gewesen. Also doch, als Familie ist es eine sehr schöne Zeit gewesen, sonst für das Hockey und sonst für das Leben nicht so, aber dann hat es ja den Wechsel gegeben von den Besitzer in Lausanne. Plus ist ein, ich weiß gar nicht, was er war, ist alles und nichts. Peter Swoboda kam und dann hat es ein bisschen angefangen. Dann ja, haben wir irgendwie ein Kader von 50 Spielern gehabt. Von einem Tag auf den anderen, von einem Tag war der Wayne Gretzky gewesen, und am nächsten Tag hätte die Welle wegtransferieren. Unentspannte Atmosphäre im ganzen Club, sehr viele Schulden, Sachen, die nicht gezahlt worden sind. Und dann bin ich verantwortlich für die Diskussionen wegen Geld abgeben für die Corona-Zeit. Aber wir haben gleichzeitig eben 50 Spieler im Kader gehabt, plus den Dennis Malgin verpflichtet, der ja, sehr viel Geld verdient hat. Und dann haben wir als Mannschaft einfach gesagt, wir sind nicht bereit, zum Geld abgeben und sie geben das Geld mit beiden Händen aus. Also wir sehen da das Ganze nicht so wie sie. Und ja, das sind einfach, ja, einfach Diskussionen gewesen, wo extrem schwierig waren. Da ist ja mit den Leuten, egal ob in der Mannschaft, Trainer, Backoffice, umgegangen wie im alten Rom, blöd gesagt. Also wenn er ein Gesicht ihm nicht passt hat, dann hat er ihn einfach entlassen. Und einfach wirklich sehr unentspannte Verhältnisse und das Jahr hat mich extrem viel Energie gekostet und dann habe ich mich entschieden, meine Frau wäre noch geblieben in Lausanne, einfach eben, weil es halt einfach auch eine sehr gute Region war, sie hat einen guten Job gehabt, aber ich habe gesagt, ich kann so nicht mehr, also es ist nicht mehr gegangen und dann ist der Janis Moser zum Glück von Biel in den NHL, der die Chance können packen. Und dann habe ich mit dem Martin Steinig telefoniert und er hat dann gesagt, ja, er würde mich gerne auf Biel holen. Und dann ist für mich eigentlich der Fall klar gewesen, dass ich ja, dass ich das Jahr in Lausanne eigentlich wie auflösen und mich Biel anschliessen.
Du hast den Geld abgegeben. Ich nehme an, es ist erwartet worden, dass ihr auf Lohn verzichtet in dieser Phase. Und du hast dann gesagt, du hättest das Thema ein bisschen angenommen. Hast du dich da verpflichtet gefühlt, als Routinier quasi vorausgehend dich zu wehren? Und wie einfach ist dir das gefallen?
Ja, ich bin schon ein Mensch, der so eine Gerechtigkeitssinn hat. Und wir sind mehrere gewesen. Joel Genazzi war auch noch dabei, wo da in diesen Verhandlungen dabei war. Wir haben uns auch einen Anwalt genommen, weil es doch ein sehr delikates Thema war. Und ja, auf die einen Seite ist es spannend für mich. Ich habe etwas Neues gelernt, Arbeitsrecht, was auch immer. Aber es hat sehr viel Energie gekostet. Und ich habe am Abend um 10 Uhr noch das Telefon bekommen von ihm und hat wieder über den Spieler gesagt und über den Spieler gesagt und den will er weg haben. Und einfach, es war einfach extrem nervenaufreibend. Ja, und darum ist es eine Zeit, wo ich auch wieder etwas gelernt habe. Das ist immer so, wenn man so Sachen durlebt. Aber ich möchte es eigentlich nochmal erleben.
Ist für dich dort auch irgendwie ein Blick ein bisschen auf die Profisportwelt, hast du einen anderen Blick bekommen? Ist vielleicht auch ein bisschen etwas zerbrochen im schönen Bild, das du vielleicht vorher gehabt hast? Oder ist das wirklich die Momentaufnahme gewesen, die du so hast können einordnen, dass das eine sehr spezielle Situation war?
Ja, also ich glaube, Profisport ist nicht nur schön. Ich glaube, das hat sehr viele Seiten, wo man muss sagen, ja, eben, schlussendlich bist du als Sportler, hast du ein Ablaufdatum, bist du eine Ware. Es ist ein extremes Business geworden. Aber so in dieser Art und Weise habe ich es wirklich noch nie erlebt und hoffe, muss es auch nie mehr erleben. Aber es ist natürlich auch eine extrem spezielle Situation gewesen, weil er ist aus Montreal gewesen, ist ursprünglich Tscheche, aber er hat eigentlich keine Ahnung gehabt, wie Schweizer Gesetz und wie all das Zeug läuft mit Abgaben, mit Sozialabgaben, hat einen Vertrag rausgehauen und dann hat er gemerkt, da kommt aber noch das und das und das oben drauf. Also alles Sachen, wo du denkst, wie kann so eine Person so eine Funktion überhaupt ausführen? Und dann ist es eineinhalb Jahre gegangen und dann hat er es geklopft. Und ja, es ist für mich immer noch unverständlich, wie so eine Person in so eine grosse Rolle hineinkommt und ja, eigentlich so viel können kaputt machen, weil ja, es hörte nicht lange gehabt, an dem zu nagen und ja, jetzt sind sie zum Glück wieder auf dem aufsteigenden Ast und sind wieder dort, wo sie können sein.
Zum Abschluss von dem Thema noch kurz, für all die zuhören und den Fall vielleicht nicht so genau kennt, haben ihr euch dann können durchsetzen? Also haben ihr den Lohn dann verpaltet oder ist es am Schluss so rausgekommen, dass ihr haben müssen abgeben?
Also ich habe nichts abgeben. Ich glaube, die Spieler, die nachher geblieben sind, haben am Schluss dann das Jahr drauf haben sie nochmal etwas abgegeben. Haben das wieder können zurückholen, wenn sie eine gewisse Rangierung geholt haben. Ich glaube, so ist es gegangen. Ich weiß es nicht. Aber mein Dingscase war, dass ich dann nichts abgegeben
habe. Jetzt bist du mittlerweile in Biel, wo du spielst. Auch aktuell noch. Du hast einen Vertrag bis Ende Saison. Ist in Biel jetzt ein bisschen wieder so, wie du dir Eishockey-Profi sein vorstellst, passt das für dich alles rundum, der ganze Verein, wie ist dort so ein bisschen das Befinden rundum?
Ja, ich habe Biel ja schon gekannt, ich habe 06, 07, 08 habe ich ein paar Spiele in der ACB gemacht mit Biel und ja, eigentlich die Leute, Daniel Villard, der CEO, ist dort zumal schon CEO gewesen. Und habe die Leute kennt und ich weiß, dass Biel ein extrem familiärer Club ist. Die ganze Gönnervereinigung, Donatoren, die im ganzen Seeland eigentlich verteilt sind, so ein bisschen alle ein bisschen gebunden. Und darum ist das für mich klar gewesen. Sehr ein familiärer Club, von Schweizer geführt. Plus mein bester Freund, Damian Brunner, ist da gewesen. Und ja, das war immer unser Traum gewesen, dass nach Kloten, wo wir zusammen gespielt haben, dass wir noch einmal in der Nation zusammenspielen können. Und darum ist das für mich eigentlich ein einfacher Entscheid gewesen, noch auf Biel zu wechseln.
Jetzt, wir können auch noch ein bisschen auf die aktuelle Saison schauen. Du hast gesagt, ihr seid jetzt mitten rein. Wenn man für all die, die es zulassen, sie so kennen, nicht so kennen, die sind im Moment im Mittelfeld. Mit was für Ziel sind ihr zu Biel unterwegs? Was für Ambitionen gespürst du dort? Was ist deine Rolle?
Ja, also wir sind vor 2 Jahren sind wir im Final gewesen. Und dann hat es einen rechten Umbruch gegeben in der Mannschaft. Sind 5 oder 6 Spieler haben den Club verlassen. Und jetzt sind wir so ein bisschen in dieser Umbruchphase. Wir haben sehr viele junge Spieler, sind eine recht unerfahrene Mannschaft, auch sonst. Also wir haben nicht viele Spieler mit viel Erfahrung. Und darum ja, braucht das sicher noch ein bisschen Zeit, dass wir wieder dort ankommen, wo wir wollen. Unser Ziel ist eine Top-8-Klassierung. Das heisst, wir können Play-In spielen. Das heisst, Top 8 kommen am Schluss in die Playoffs, Top 6 sind gesetzt und der 7. bis zum 10. spielt die Play-Ins. Das ist so ein bisschen wie im Basketball. Und das ist das Saisonziel dieses Jahr. Gestartet sind wir nicht gut. Wir haben die ersten paar Spiele nicht gut gespielt und sind auch, glaube die ersten 6 Spiele nur 2-mal nach Verlängerung und nach Penaltyschüssen gewonnen. Nachher ist es ein bisschen besser gelaufen. Also die letzten 10 Spiele haben wir 7 gewonnen und sind jetzt, ja, wie du gesagt hast, im Mittelfeld 10. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es ist jeder Match ist eng. Es braucht jeden Abend. Im Match hast du eine top konzentrierte Leistung, vor allem wenn du eine unerfahrene Mannschaft bist wie mir. Und ja, ich glaube, die Saison ist noch lang, aber wir müssen mit jedem Punkt, den wir holen können, müssen wir holen. Weil das ist am Schluss entscheidend, wenn es so eng ist. Und meine Rolle, ja, ich bin der älteste Spieler der Mannschaft, meistens Erfahrung, spiele meistens mit einem jungen Verteidigungspartner. Ich probiere, meine Routine hier einzuspielen, probiere, die Jungs zu unterstützen. Ja, und auch so ein bisschen Sprachrohr sein, zum der Garderobe mal etwas sagen, wenn es nicht so läuft, dass wir nicht gerade den Kopf ins Sand stecken. So ein bisschen so, das ist eigentlich meine Rolle. Genau.
Setzt man sich, wenn man, du bist jetzt 38, selber auch so ein bisschen langfristige Perspektiven noch, oder nimmt man es dann irgendwann vorne weg, oder hast du das eigentlich schon immer gemacht, einfach mal zu schauen, was kommt?
Also, sprichst du jetzt so ein bisschen Karriere, Ende Karriere oder so ein bisschen?
Ja, grundsätzlich. Also, du kannst mir ja jetzt sagen, du würdest ja gerne noch in den Channel wechseln oder nein. Einfach Pläne. Also, schaut man da schon ein bisschen voraus? Du hast gesagt, du hast Familie, du hast Kind. Wie es für dich weiter soll gehen?
Ich habe gelernt in der Karriere, dass du nicht zu weit vorausschauen kannst, weil Sport ist so ein schnelllebiges Business. Nicht nur der Sport, das Leben allgemein. Es kann so viel ändern, sei es Gesundheit, sei es sonst irgendwelche Lebensumstände. Von dem her, ich möchte sicher nach dieser Saison nochmal weiterspielen. Das ist etwas, wo ich möchte. Aber jetzt so wie die Jahre mir jagen, bis 53 noch Hockey spielen, das möchte ich dann schon nicht. Also irgendwann ist es dann auch gut. Und ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen, wenn du Familie hast, ist ja immer ein Abwägen mit der Familie. Was wollen wir her? Die Kinder gehen hier in die Schule in Biel. Wir fühlen uns sehr wohl, meine Frau arbeitet in Bern. Von dem her ja, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und darum bin ich eigentlich, ja, würde ich auch gerne noch mal ein Jahr da bleiben.
Was mich wundernimmt, wie man das schafft, also ich stelle mir das extrem schwierig vor, dass du das über 20 Jahre, über so eine lange Zeit herbringst, quasi die Motivation aufzubringen, so viel für den Sport zu investieren, weil ich glaube, wenn du älter wirst, ist es zwar klar, man muss ein bisschen was reiten, aber wahrscheinlich muss man gleich dann auch mehr machen, zum Nachschlussniveau können haben. Und wenn es dann rundum noch besser wird, wie du es beschrieben hast, dass das Niveau deutlich gestiegen ist im Verlauf deiner Karriere, stelle ich mir vor, dass der Aufwand ja nicht kleiner geworden ist, wenn du den mit deinem Anfang vergleichst. Was ist das, wo dich immer noch antreibt und motiviert, das zu machen, was du machst?
Ja, das ist ganz einfach. Ich glaube, ich habe mein Hobby zum Beruf machen und ich darf es immer noch ausüben. Ich bekomme am 25. einen Zahltag, über dass ich Hockey spiele. Also, es ist nicht der Zahltag, der mich motiviert, sondern ja, ich darf das machen, wo ich seit 4 Jahren liebe. Das ist, glaube ich, das grösste Privileg, das man haben kann. Und ja, ich glaube, solange das dass man es noch so Spass und Freude macht und ich noch kann mitspielen und mithaben oder ja, noch etwas kann beitragen, sagen wir es so. Darum, dann ist das ja umso besser und ich glaube, wenn die Motivation weg ist oder die Freude weg ist, dann ist es auch Zeit zum Aufhören.
Du willst zum Schluss noch eine Sache ansprechen, weil wir haben jetzt zwar all deine Vereine durchgesprochen, deine Stationen, was wir gar nicht darüber geredet haben, ist die Nationalmannschaft, weil du bist quasi in der Nazi dabei gewesen, du hast Weltmeisterschaften für die Nazi gespielt, du hast auch, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, 2013 WM Silber geholt mit der Nazi. Da würde ich gerne am Schluss gleich noch, dass wir noch schnell ein paar Sätze darüber verlieren. Was ist so ein du und Nazi, was sind dort deine vielleicht prägendsten Erinnerungen, Momente, also ja, für dich besonders ist zum Rausheben aus dieser Phase?
Ja, es ist natürlich eine riesen Ehre, dass wir dass ich die Schweiz spielen durfte. Ich glaube, ich bin dreimal hintereinander im letzten Cut vor der Weltmeisterschaft rausgefallen. Und dann 2013 habe ich es das erste Mal geschafft und dann haben wir gerade noch so eine mega coole Erfahrung dürfen machen mit dem Silbergewinn. Mit 9 Siegen aus 10 Spielen. Das letzte haben wir leider dann verloren. Aber es war eine extrem schöne Erfahrung gewesen. Auch eine Mannschaft, die keinen Kredit hatte in den Medien, weil wir, glaube ich, 13 WM-Neuling waren. Und dann als Einheit in diesen 3 Wochen so zusammengewachsen sind. Von Martin Plüss, Martin Gerber, eben sind da die Teamsenioren gewesen, Julien Vauclair. Und dann all die jungen Spieler und da hat wirklich jedem anderen alles mögen gönnen. Und darum sind wir auch erfolgreich gewesen. Und das ist schon etwas mega, mega Schönes gewesen. Ja, und dann, ich glaube, alle Weltmeisterschaften sind speziell, wenn man das darf miterleben, die verschiedenen Länder kann reisen, plus sich mit den meistens dort zumal noch mit den besten Spielern, eben Jaromir Jagr, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Pavel Datsyuk, Alexander Ovechkin, all diese Spieler dürfen spielen und sich mit denen messen. Das ist schon etwas, was extrem cool war. Olympiade habe ich auch mitgehen, dann wieder abreisen, aber ich konnte die Eröffnungsfeier im Olympischen Dorf sein, ein paar Tage. Das sind sicher auch Sachen, wo ich sehr dankbar bin und schön ist, dass ich das auch miterleben durfte.
Ist im Nationalteam noch irgendeiner Form ein Thema? Du bist, ich habe gesehen, von dem, wo du bist, ist schon ein bisschen länger her. Ist das nochmal irgendetwas, was gleich im Hinterkopf ist, wo man irgendwie hofft, wenn die Saison richtig gut läuft, dass das noch ein Thema wird? Oder ist das etwas, wo du eher sagst, hey, nein, das ist grundsätzlich abgeschlossen? Rein vom
nein, das ist schon lange abgehakt. Ich glaube, der Patrick Fischer hat einmal gesagt, dass Jahrgang 90 und jünger nur noch in der Nationalmannschaft aufgeboten werden. Der Ambühl ist da eine Ausnahme und Goalies, glaube ich. Aber nein, für mich ist das eigentlich schon länger abgehakt. Und ich habe eine schöne Karriere in der Nationalmannschaft haben, konnte 100 Länderspiele machen. Aber jetzt bin ich auch froh, wenn die Saison dann vorbei ist und wir ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Weil eben mit der WM bist du doch bis Ende Mai, Anfang Juni noch beschäftigt. Und Sommertraining fährt dann gleich wieder an. Von dem her ist das gut, habe ich meine Karriere gehabt und sollen die jungen Wilden mit viel Energie dürfen gerne die WM spielen. Ja.
Zum Abschluss würde ich, wenn wir da ja im Aargau Sportpodcast sind, natürlich noch fragen, darf man sich im Aargau irgendwann freuen, dass du irgendwann, wenn du dann nicht mehr willst, Profi sein, deine Karriere noch im Aargauer Hockey lässt, ausplemperlen, oder bist du dann froh, wenn dann irgendwann, wenn es fertig ist, dass dann auch fertig ist?
Nein, also ich glaube, Erstliga oder so, das tun wir dann nicht mehr an, weil das ist doch gleich immer noch das Niveau, wo musst, musst parat sein. Ich glaube, ich werde irgendwo Senioren mit ein paar Kollegen, wahrscheinlich dann Klot oder so. Oder je nachdem, wo ich da wird wohnen. Dort ab und zu mal aufs Eis gehen, aber so ein bisschen wirklich aktiv ist dann nach meiner National League-Karriere. Tue ich mir auch keine Swiss League oder My Hockey League mehr an, weil eben, der Aufwand ist genau gleich. Also du musst genau gleich trainieren, du musst genau gleich in Shape sein, weil ja, es ist. Ist doch auch ein Niveau, wo nicht zu unterschätzen ist und ist okay, muss man einfach, ja, wenn man nicht parat ist, dann wird es gefährlich. Und darum, nein, ist dann gut, wenn es dann fertig ist, ist fertig. Und dann noch ein bisschen Wetter an den Senioren, genau.
Sehr gut, dann würde ich an der Stelle sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden. Ich danke dir viel, vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass du mit uns nochmal durch all deine Stationen durch bist. Und uns auch ein bisschen Eishockey-Laien da noch ein bisschen den Sport nachgebracht hast. Alles, was du erlebt hast, ist sehr, sehr spannend gewesen. Und ganz viel Erfolg mit Biel in dieser Saison. Und hoffentlich eben noch ein paar Saison weiter, dass wir noch in der Rangliste vielleicht bei denen mit dem Spiel noch ein bisschen höher raufklettern. Ich sehe jetzt ein paar, die nur ein bisschen über 1000 sind, die kannst du dir noch holen. Danke vielmals.
Danke schon mal. Danke schon mal, dass du dabei warst. Sehr cool gewesen. Und ja, schauen wir.
So, nach dem sehr spannenden Interview werden wir es gar nicht mehr allzu lang machen. Wir sind, glaube ich, beide ein bisschen im Stress. Ich setze schon gleich auf Sölden, wie ganz am Anfang gesagt. Das Internet hat auch einigermaßen gehabt. Nur ein paar kleine Wackler drin. Von dem her müssen wir es jetzt, glaube ich, nicht mehr herausfordern. Oder was meinst du, Fabio?
Hey, das ist tipptopp. Wir haben das Interview ein bisschen länger gehabt als auch schon. Wenn wir haben, der so viel zu erzählen hat, machen wir das natürlich sehr gerne. Dafür verzichten wir heute darauf, dass wir euch noch ein zweites Thema haben. Oder News. Für die News verweisen wir euch ganz einfach an. Dann geht ihr auf die Webseite von der Aargauer Zeitung und geht dort zum Sport und Regionalsport lesen. Dort findet ihr eh alles, was wichtig ist. Die, die noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen die kleineren und nischigeren Sachen wollen sehen, die sind doch mal noch auf aargausport.ch. Respektive auf Instagram vor allem vorbeischauen. Dort packen wir momentan relativ viele Zeug in die Storys rein, wo wir auch bis in die Regionalligen runtergehen und so. Von dem her können wir dort vorbeischauen und dann sind wir mindestens bis zum nächsten Podcast sicher up to date. Und dann machen wir dann vielleicht die nächste Folge, wo wir bis jetzt noch nicht wissen, über was wir reden und mit wem was wir reden, machen wir dann vielleicht wieder ein bisschen News.
Ja, schön gesagt. Noch eine Werbung für unser Portal. So soll es sein. Das wäre es auch von mir gewesen. Danke, Fabio. Bis nächsten Monat wieder.
Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast vor deinem Sölden-Ausflug, nur hier auf Weiz zu kommen. Für alle anderen, danke mal fürs Zuhören. Feedback wie immer schicken, redaktion@aargausport.ch. Internetmeldungen haben wir vorher schon gesagt, wo die hier müssen, wenn die Verbindung nicht gut genug war. Und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald.
aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.